Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen zum letzten Taz-Salon des heutigen Tages. Einer, der nochmal ein ganz wesentliches Thema berührt, was zuletzt allerdings in der gesamtgesellschaftlichen Breite immer nur wieder aufpoppte, gelegentlich, nämlich wenn in München vor dem Oberlandesgericht etwas passierte in einem Prozess gegen eine Frau namens Beate Schäpe. Es ist aber von der gesellschaftlichen Tragweite viel, viel weiter, auch wenn man an die Mitursachen denkt, die dieses Thema, worüber wir gleich reden wollen, mitverursacht hat. Stichwort Rassismus. Es geht um den nationalsozialistischen Untergrund und die Mord- und Terrorserie. Und ich freue mich sehr, Antonia von der Behrens an meiner Seite zu haben. Zum einen, weil sie mehr als sachkundig ist in dem Thema. Ich sage dazu gleich mehr. Sie ist nämlich Anwältin, Nebenklageanwältin in dem Verfahren. Zum anderen, weil wir heute Morgen auf getrennten Wegen, aber aus Berlin angereist sind und das nicht einfach war. Antonia war 4 Stunden in Wittenberge gestrandet und wir sind jetzt kurz vorher hier eingetroffen. Wir haben es geschafft und deshalb umso schöner, dass du hier bist. Mein Name ist Konrad Litschko. Ich bin Taz-Redakteur für den Themenkomplex Innere Sicherheit, Schwerpunkt Rechtsextremismus und deshalb auch mit dem NSU-Prozess betraut. Immer wieder auch vor Ort und treffe dann immer wieder auf Antonia von der Behrens. Seit 5 Jahren läuft dieser Prozess. Seit 5 Jahren ist Antonia mit dabei, eigentlich in Berlin, beheimatet mit ihrer Kanzlei. Im Verfahren vertritt sie den jüngsten Sohn von Mehmet Kubacek. Mehmet Kubacek kam 1991 nach Deutschland mit seiner Frau, wurde am 4. April 2006 erschossen vom NSU. Er war das 8. Mordopfer von 10. Und Antonia vertritt den jüngsten Sohn von Mehmet. 3 Kinder hat er. Im Dezember war es dann tatsächlich nach 5 Jahren soweit, dass du dein Plädoyer gehalten hast. Und dieses Plädoyer ist auch Teil des Buches, was Antonia mit herausgegeben hat und was verschiedene Anwälte, Nebenklageanwälte aus diesem Verfahren gemeinsam zusammengeschrieben haben. Im Grunde dokumentiert ihr eure Plädoyers dort. Es ist ein festes Konzept, wo ihr euch miteinander verzahnt habt. Und das gibt so ein Mosaikbild über diese Terrorserie, aber vor allen Dingen auch über die Aufklärung und Aufarbeitung, die in diesem Prozess erfolgt ist oder auch nicht erfolgt ist. Wir wollen gleich darüber reden. Wir wollen auch eine Passage hören. Wir wollen auch Fragen zulassen. Trotzdem muss man fragen, 5 Jahre vorweg, NSU-Prozess, 415 Prozesstage inzwischen. Du pendelst immer von Berlin nach München. Wie steht man das durch?
Nicht leicht, aber es geht, wenn man überzeugt ist, das ist das Richtige, was man tut. Und das ist natürlich, was uns auch die ganze Zeit motiviert hat, uns die Energie gegeben hat, zu sagen, es ist unsere Aufgabe im Verfahren der offiziellen Erzählweise zum NSU, was dagegen zu setzen im Verfahren, aber eben auch außerhalb des Verfahrens durch Pressearbeit oder auch durch Veröffentlichung wie jetzt mit diesem Buch.
Jetzt wäre ja potenziell letzte Woche eigentlich noch eine Schlussetappe angebrochen. Das Plädoyer von Beate Schäpe wieder verschoben, es kam wieder anders. Befangenheitsanträge eines Mitangeklagten, Ralf Wohlleben, kamen dazwischen. Ist man da inzwischen nach 5 Jahren, dass man sagt, es reicht? Oder sagt man einfach, das ist so ein großer Prozess, der braucht auch diese Zeit?
Natürlich braucht man diese ganzen Verzögerungen aus unserer Perspektive nicht. Das ist wahnsinnig ermüdend. Wir können es nicht ändern. Klar ist, dass auch gerade für die Angehörigen, zumindest auch für die Familie, die ich mitvertrete, Familie Kubacek, die hätten jetzt gerne das Urteil. Sie wollten ganz klar Aufklärung, dafür hätten sie auch ein langes Verfahren in Kauf genommen. Nur inzwischen gibt es ja keine Aufklärung mehr, sondern es gibt ein stetiges Verzögern. Und das ist zumindest aus unserer Perspektive nichts, was in irgendeiner Form wohin führt. Vielmehr habe ich das Gefühl, dass es in der Öffentlichkeit auch zu einer Ermüdung führt. Immer wieder heißt es, wieder verschoben, noch ein Befangenheitsantrag. Das sind ja keine inhaltlichen Dinge, mit denen Menschen was anfangen können, sondern das sind rein formale Sachen, die dazu führen, dass viele einfach auch sagen, ich kann es nicht mehr hören. Und das ist natürlich sehr bedauerlich.
Vielleicht, wenn du jetzt deine Mandanten direkt ansprichst, können wir vielleicht auch diese Passage vorlesen. Es war im November, als die Tochter Gamze Kubacek und die Witwe Elif Kubacek im NSU-Prozess aufgetreten sind, persönlich die Schlussworte gehalten hat. Ich war vor Ort, das war sehr, sehr ergreifend, weil sie auch die einzelnen Angeklagten, da sitzt ja nicht nur Beate Schäpe, da sitzen auch noch 4 Mitangeklagte, die zum Teil Waffen geliefert haben sollen, die Papiere, falsche Papiere geliefert haben sollen, die Autos angemietet haben sollen. Und ich würde sagen, vielleicht könntest du das von Gamze, der Tochter, nochmal vorlesen, was hier auch dokumentiert ist, die jeden einzelnen Angeklagten auch nochmal persönlich adressiert hat, sie angeschaut hat und da sehr eindringliche Worte gefunden hat, auch eindringliche Worte, was ihre Bilanz über dieses diesen Aufklärungserfolg in dem Prozess war. Vielleicht können wir das mal kurz vorlesen.
Ja, das kann ich machen. Ich würde vielleicht ganz kurz nochmal einleiten, was zu den Plädoyers der Nebenklage insgesamt sagen. Weil ich glaube, es gibt durch diese lange Prozessdauer oft den Eindruck, als ob die Familien, die Betroffenen der NSU-Verbrechen, also der Morde und der Anschläge, ausreichend zu Wort gekommen wären in diesem Verfahren. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Wir haben 415 Tage, wie Konrad gerade gesagt hat. Aber es sind von den 10 Familien, die Opfer, also Mordopfer zu beklagen hatten, sind nur 4 Familien oder Angehörige von 4 Familien als Zeugen vernommen worden. Das heißt, überhaupt nur von 4 Familien haben wir bisher im Verfahren gehört, was hat der Mord eigentlich für sie bedeutet? Was waren die Auswirkungen? Was war das für ein Mensch, der dort ermordet worden ist? Und von 6 Familien ist das überhaupt nie zur Sprache gekommen im Verfahren. Und die Plädoyers war das erste Mal die Gelegenheit, dass jeder der Nebenkläger das Recht hatte, das nicht musste, aber hatte das Recht, sich zu äußern und genau darüber zu sprechen. Wer war denn der Mensch, der ermordet worden ist? Was waren aber auch die Auswirkungen der Ermittlungen auf die Familien? Was hat es angerichtet in den Familien, dass die Polizei ja jahrelang die Familien selbst, die Community verdächtigt hat, hinter den Morden zu stehen und nicht nach rechts ermittelt hat? Und das ist wirklich sehr beeindruckend, finde ich auch, nochmal in den Plädoyers deutlich geworden, weil doch viele Nebenkläger genau diese Chance ergriffen haben. Entweder haben sie sich selber geäußert, wie Ele von Gamze Kubaschik. Manche haben sich aber auch durch ihre Anwälte geäußert. Das heißt, sie haben Texte geschrieben, mit ihren Anwälten zusammen vorbereitet und die wurden dann von den Anwälten verlesen. Aber insofern haben wir das erste Mal wirklich jetzt nach, das waren damals ungefähr 390 Tage, ein wirkliches Eindruck gekriegt, Überblick davon, was haben diese Verbrechen des NSU mit den ganzen Betroffenen angerichtet. Und bei uns war es so, deswegen ist es auch als erstes Elif Kubaschik, die Witwe von Mehmet Kubaschik, war die erste, die gesprochen hat. Deswegen ist ihr Text auch ganz am Anfang in diesem Buch. Sie hat einfach nochmal sehr, sehr eindrücklich und ich glaube für alle unvergessen im Gericht beschrieben, wie ihr Verhältnis zu Mehmet gewesen ist und das Leben für sie hinterher, wie es für sie ja kaum noch lebenswert war und es einfach nur noch die Kinder waren, die sie aufrechterhalten haben, wie sie aber auch die Pflicht hatte, weil die Kinder haben alles abgekriegt, die galten auf einmal als Kinder von einem Drogenhändler. Sie wurden in der Schule schlecht behandelt, die Lehrer haben nicht geholfen, wie man das erwartet hätte, sondern sie haben sich abgewendet. Leute auf der Straße haben sie angesprochen, gesagt, was hat denn dein Mann da gemacht? Die Kinder wurden zusammengeschlagen, weil sie Kinder eines Drogenhändlers waren. Und das heißt, das ist eigentlich, wo ihre ganze Energie reingegangen ist, dafür zu sorgen, dass die Kinder noch halbwegs ein stabiles, ein Zuhause haben, noch aufwachsen können. Und das hat sie wirklich sehr eindrücklich geschildert. Dann kam Gamze Kubaschik, die älteste Tochter von Mehmet Kubaschik, die nochmal ihre Sichtweise vor allem auch auf das Verfahren erzählt hat in diesem Plädoyer. Das werde ich jetzt gleich vorlesen. Natürlich hat das so etwas sehr Anmaßendes, wenn ich es jetzt bin, die diesen Text liest. Wir konnten nur jetzt Gamze oder Elif einfach nicht dazu kriegen, jetzt zu kommen. Das ist für sie zu aufwendig. Es ist natürlich emotional auch extrem schwer. Und deswegen werde ich jetzt einfach diesen Text quasi in ihrem Namen lesen. Mein Name ist Gamze Kubaschik. Ich möchte am Ende dieses Prozesses auch noch etwas sagen. Vor über 4 Jahren, als das hier angefangen hat, habe ich gehofft, dass alle, die mit dem Mord an meinem Vater zu tun haben, auch verurteilt werden und eine gerechte Strafe bekommen. Heute, am Ende dieses Prozesses, weiß ich immer noch nicht, wer außer den Angeklagten alles noch beteiligt gewesen ist. Ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet mein Vater ausgewählt wurde. Ich weiß auch bis heute nicht, wer in Dortmund geholfen hat oder aber wer unseren Kiosk vor dem Mord ausspioniert hat. Auch verstehe ich bis heute nicht, warum diese Menschen nicht gestoppt worden sind. Man kannte sie doch und wusste, wo sie sind. Das Einzige, was ich nach diesem Prozess weiß, ist, dass diese 5 Menschen hier schuldig sind. Holger Gerlach, das ist einer der Angeklagten. Ich glaube, dass er wusste, was Mundlos, Bönhardt und Schäpe 13 Jahre lang gemacht haben. Er ist kein Trottel, der nur alten Freunden helfen wollte. Ich glaube, er wusste genau, was sie vorhatten. Und er wollte das auch so. Ich finde gut, dass er hier überhaupt etwas gesagt hat. Ob ich das aber glaube, ist eine andere Sache. Er hat nach meiner Meinung versucht, sich hier gut zu reden. Das hat nicht funktioniert. Weil er denen geholfen hat, ist er mitschuld am Tod meines Vaters. Er hätte die 3 ja auch damals verpfeifen können. Dann hätte er verhindert, dass so viele Menschen sterben müssen. Er sollte sich klar machen, dass er auch dafür verantwortlich ist, dass ich meinen Vater verloren habe und meine Geschwister ohne Vater aufwachsen mussten. André Eminger. Ich habe keinen Zweifel, dass er ganz eng mit dabei war. Er war so eng mit diesen 3 Leuten, dass er gewusst hat, was die machen, dass sie Morde begehen. So wie er heute hier sitzt, bin ich auch davon überzeugt, dass er an seiner Nazi-Einstellung nicht ein bisschen gerührt hat. Er ist für mich der schlimmste von allen Helfern des NSU. Ich glaube außerdem, dass er nicht nur Unterstützer war, sondern eigentlich mit denen auf einer Stufe. Carsten Schulze. Er ist der Einzige, dem ich persönlich abnehme, dass ihm das, was hier passiert ist, leid tut. Er war damals auch noch jung. Er hat hier das Mindeste getan, was er tun kann. Er hat geholfen, die Wahrheit zu finden. Auch wenn ich glaube, dass er seine Nazi-Einstellung von früher hier nicht schonungslos und offen erzählt hat, bin ich bereit, seine ehrliche Reue anzuerkennen. Ralf Wohleben. Er ist dafür verantwortlich, dass der NSU eine Waffe mit Schalldämpfer bekommen hat. Mit dieser Waffe wurde mein Vater ermordet. Er war Helfer der ersten Stunde für diejenigen, die diese ganzen Menschen umgebracht haben. Die anderen Ermordeten und auch mein Vater haben ihm überhaupt nichts getan. Er kannte sie gar nicht. Ich verstehe diese ganze Nazi-Ideologie nicht. Für mich ergibt es keinen Sinn. Wohleben ist schlau und gefährlich. Er war der alles mitorganisiert hat. Wie er sich in diesem Prozess hier verhalten hat, zeigt mir, dass er an seiner Einstellung nichts geändert hat. Beate Schäpe. Sie ist für mich genauso schuldig wie diejenigen, die mit eigener Hand auf meinen Vater geschossen haben. Sie hat alles mitgeplant. Was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum sie dann nicht auch zu ihren Taten steht. Das finde ich feige. Sie hat doch selbst dieses Video verschickt. Ich bin mir sicher, dass sie es auch kannte und wollte, dass wir Familien noch einmal darunter leiden. Wenn sie das alles aber so wollte, warum stellt sie sich dann hier nicht hin und sagt das wenigstens? Ich glaube auch kein Wort von dem, was ihre Anwälte hier für sie vorgelesen haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und war auch total unpersönlich. Wenn ich hier höre, dass Schäpe das Haus in Zwickau angezündet hat, wo beinahe 3 Menschen ums Leben gekommen wären und nur ihre Katzen retten wollte, zeigt mir, was sie für eine Persönlichkeit hat. Und wenn sie sich wirklich für die Morde schämen würde, wenn sie Reue zeigen würde, warum hilft sie dann nicht? Warum sagt sie nicht, wie es passiert ist? Warum sagt sie nicht, wer alles noch mitgeholfen hat? Warum sagt sie nicht, warum unbedingt mein Vater umgebracht werden musste? Warum beantwortet sie nicht all unsere Fragen? Frau Schäpe, wenn Ihnen wirklich irgendwann leid tut, was passiert ist, dann antworten Sie. Das geht auch dann noch, wenn dieser Prozess hier vorbei ist. Ich habe immer noch so viele Fragen, auf die ich keine Antworten bekommen habe. Daran sind auch die Ankläger hier schuld. Frau Merkel hat mir persönlich versprochen, dass alles unternommen wird, um die Taten vollständig aufzuklären und alle Täter einer gerechten Strafe zugeführt werden. Sie haben vielleicht viel dafür getan, dass diese 5 hier verurteilt werden. Aber was ist mit den ganzen anderen? Ich glaube nicht daran, dass Sie noch irgendwann jemand anderen anklagen. Für Sie ist die Sache doch hier abgeschlossen. Für mich und meine Familie bleibt es aber ein Leben lang so, dass ich mit quälenden Fragen leben muss. Ich hatte am Anfang von diesem Prozess so viel Hoffnung, dass nach so länger Zeit jetzt endlich Gewissheit kommt, dass es eine Sicherheit gibt. Diese Hoffnung gibt es nicht mehr. Wir werden wahrscheinlich nie zur Ruhe kommen. Sie haben das Versprechen gebrochen.
Vielen Dank. Da spricht ja doch sehr, sehr viel Enttäuschung eigentlich, wenn man das am Ende, offene, quälende Fragen, wir werden nicht zur Ruhe kommen. Diese Enttäuschung, würdest du die, du hast ja eine andere Perspektive als Anwältin auf dieses Verfahren, würdest du diese Enttäuschung teilen?
Ja, also zumindest inhaltlich. Natürlich ist es klar, das Gefühl, was wir als Anwältin und Anwältin im Verfahren haben, ist was anderes als Enttäuschung. Weil natürlich haben wir gerade nach diesem Versprechen von Merkel gehofft, dass zumindest von Seiten der Bundesanwaltschaft, die im Gegensatz zum Gericht nicht unabhängig ist, sondern weisungsgebunden ist, dass alles getan wird, um das aufzuklären. Und das Gleiche gilt für die Geheimdienste. Natürlich war klar, dass die immer Informationen zurückhalten würden. Aber so ein Versprechen der Bundeskanzlerin sollte ja eigentlich schon was wert sein. Und es war zumindest die Erwartung da, dass ernsthaft versucht werden würde, aufzuklären, die wesentlichen Fragen aufzuklären, die die Mandanten von Anfang an umgetrieben haben. Das ist ja in dem Text schon angesprochen. Nicht gab es Helfershelfer vor Ort, in diesem Fall in Dortmund, die mit ausspioniert haben. Hätten die Morde verhindert werden können, weil nämlich Mundlos, Bönert und Schäpe vorher festgenommen worden wären, bevor überhaupt der erste Mord passiert oder nachdem einige Morde passiert sind zwischendurch. Diese Fragen sind von Anfang an die Fragen der Mandanten gewesen. Sie wollten Aufklärung haben und dieses Versprechen ist ganz klar nicht umgesetzt worden. Das Verhalten der Bundesanwaltschaft im Gegenteil im Verfahren war so, dass sie deutlich gemacht haben, sie wollen diese Aufklärung gar nicht. Sie gehen davon aus, der NSU bestand aus 3 Personen und mehr soll auch in dem Verfahren gar nicht erst herauskommen.
Wenn man euer Buch liest, dann ist das ja eine sehr, sehr akribische Faktensammlung, wo ihr tatsächlich nachzeichnet, du selbst in deinem Kapitel hast eine Chronologie, wo du für jedes Jahr NSU-Untergrund nochmal nachzeichnest, was wussten eigentlich die Behörden, wann hatte der Verfassungsschutz Spitzel im Umfeld, wann gab es Observationen, wo sie eigentlich nicht dran herumgekommen sein müssen, zu wissen, dass die, nachdem sie untergetaucht waren, in Jena, in Chemnitz waren. Das ist eine ziemliche Abrechnung, muss man auch sagen, mit dem, was Verfassungsschutz und Polizei geleistet haben in der Fahndung und auch eine Abrechnung mit dem, wie sie die Aufklärung heute betreiben. Der Prozess ist ja noch nicht vorbei. Ihr habt trotzdem das Buch jetzt schon veröffentlicht. Vor dem Urteil habt ihr gesagt, oder warum, fragen wir, warum habt ihr da nicht gewartet und gesagt, wir warten diesen Schlusspunkt noch ab, vielleicht kommt da noch was?
Ja, das Stichwort ist Schlusspunkt. Wir hatten einfach Sorge, dass das Urteil, mit dem wir jetzt immer noch rechnen, dass es im Frühsommer zumindest kommen wird, dass das Urteil ein Schlusspunkt ist. Dass gesagt wird, so nach so vielen Untersuchungsausschüssen, nach dem Verfahren, jetzt steht fest, der NSU bestand aus 3 Personen, so wird es im Zweifel im Urteil stehen. Es gab noch die 4 weiteren Helfer, die hier auch angeklagt und dann eben verurteilt werden und dass damit dann das Kapitel NSU zugemacht wird. Und genau das wollten wir nicht. Wir wollten mit dem Buch klar machen, von Anfang an war die Bundesanwaltschaft darauf ausgerichtet, ganz eng zu ermitteln. Es ging ihr immer nur darum, ihre Sichtweise von dem NSU aus 3 Personen zu bestätigen, auch in ihren Ermittlungen zu bestätigen. Es ging ihr nur darum, Verurteilungen für diese 4 weiteren Unterstützer, die neben Schäpe dort sitzen, zu erhalten und um mehr nicht. Und mehr kann dieses Urteil auch nicht leisten. Es kann nur genau sich mit diesen 5 Personen beschäftigen. Und wir hatten aber Sorge, wenn wir nicht ganz klar machen, wo überall die Aufklärungsmängel sind, wo überall die Bundesanwaltschaft von Anfang an nicht aufklären wollte, dass dann das Urteil in der Öffentlichkeit als Schlusspunkt wahrgenommen wird und man kann weitergehen. Und wir sagen nein, die offenen Fragen bleiben und wir werden auch so lange dahinter bleiben, bis sie beantwortet sind und nicht lockerlassen. Und wir wollen aber nicht, dass jetzt ein Narrativ entsteht, was eigentlich das bestätigt, was die Bundesanwaltschaft sagt, abgeschlossenes Trio. Keiner wusste mehr was, keiner außer den dreien wusste was, zwei sind tot, eine ist für eine lange Haftstrafe, geht sie ins Gefängnis und das war's dann.
Ihr selbst, der Titel ist ja schon weisungsgebend, kein Schlusswort, das heißt, das gibt schon viel voraus und ihr sagt selbst, ihr wollt so eine Gegenerzählung zum staatlichen Narrativ liefern. Die Vorwürfe sind relativ hart. Ihr sagt, der Verfassungsschutz hat die Aufklärung im NSU-Komplex systematisch hintertrieben und verunmöglicht. Die Bundesanwaltschaft, immerhin die höchste Ermittlungsbehörde hier in diesem Land, verleugnet die staatliche Verantwortung am NSU, an der NSU-Terrorserie. Vielleicht gehen wir mal zwei, drei Punkte ins Detail. Also der Grunddissens, der euch mit der Bundesanwaltschaft schon mal teilt, ist ja, dass sie von diesem, wie du selbst gesagt hast, diesem Trio, abgeschotteten, geschlossenen Trio, Schäpe, Mundlos-Böhnhardt ausgehen. Ihr sagt Netzwerk. Es war in München, wir haben es vorhin gehört, gibt es Beate Schäpe und vier Mitangeklagte. Nach eurer Meinung, wie viele hätten denn da mit auf die Anklagebank gehört?
Zahlen sind schwierig, aber wenn man sich mal überlegt, wir wissen allein von 10 Personen in Chemnitz, die ganz klare Unterstützungsleistungen für die drei erbracht haben. Das heißt zum Beispiel Pässe besorgt auf ihre eigenen Namen mit Bildern von Mundlos oder Böhnhardt, die Wohnungen besorgt haben, die Geld gegeben haben, die zum Beispiel T-Shirts, die Mundlos entworfen hat, verkauft haben, um die drei zu finanzieren. Es sind allein 10 Leute, wo man ohne Frage sagen kann, die haben ganz klare Unterstützung geleistet. Und das sind 10 Leute, die ideologisch alle die Ideologie von dem NSU teilen, die genau diesen mörderischen Rassismus auch für sich als Leitlinie haben, die den NSU bewegt hat. Und da ist es doch völlig klar zu sagen, diese 10 Leute allein, da muss man bei vielen davon ausgehen, die wussten genau, was der NSU tut. Die haben nicht irgendwelchen 3 Freunden geholfen, sondern die haben 3 Leuten geholfen, von denen sie wussten, dass mindestens die vielleicht noch weitere sich zusammengeschlossen hatten, um Verbrechen zu gehen. Dann gibt es Leute in Zwickau, das sind ja nicht nur die 10, in Zwickau gibt es weitere, die auch Wohnungen besorgt haben, Geld besorgt haben, etc. Und ich rede jetzt noch nicht von denen, die sowieso schon angeklagt sind, sondern Personen, die darüber hinausgehen. Wo das jeweils juristisch ausgereicht hätte, das muss man im Einzelfall gucken. Klar ist aber, dass wir es hier mit einem Netzwerk zu tun haben und eben nicht mit einer isolierten Zelle.
Bundesanwaltschaft sagt, wir haben das alles ermittelt, es gibt keine handfesten Beweise. Sie haben in Ihrem Schlusswort, die Bundesanwaltschaft, von einem Fliegengesumme gesprochen. Das sei alles Gerede von Netzwerk. Wenn man mal ermittelt, ist da nichts dran. Und was sagt ihr?
Ja, das ist interessant, dass die Bundesanwaltschaft es nötig befunden hat, uns wirklich zu diffamieren, statt sich mit unseren Argumenten auseinanderzusetzen, haben sie eben von Fliegengesumme geredet. Das war nicht nur gegen uns gerichtet, das war gegen Journalisten und Parlamentarier gerichtet, die kritische Fragen stellen. Wir sagen ganz klar, uns fehlen natürlich die Ermittlungsmethoden, die die Bundesanwaltschaft und das Bundeskriminalamt hat. Das ist natürlich ein Problem. So können wir nicht ermitteln. Und was wir können in keinem Fall jetzt eindeutig nachweisen, jemand hatte Kenntnis. Das gelingt uns nicht. Wir haben die Möglichkeit nicht. Wir können aber nachzeichnen, in wie vielen Fällen eigentlich alles dafür spricht. Zum Beispiel gibt es eine Frau aus Chemnitz, die Mitglied auch war bei Blood and Honor. Und die hat ungefähr im Frühsommer 98, wenige Monate nachdem die drei in Chemnitz untergetaucht waren, hat die bei einer Diskussion in einer Mitgliederversammlung von Blood and Honor gesagt, man müsste eigentlich in den Untergrund gehen und man muss Anschläge begehen. Diese selbe Frau war auch diejenige, die 2 Monate später Schäpe wahrscheinlich ihren Pass gegeben hat. Wir wissen nur, sie wollte ihren Pass geben. Wahrscheinlich hat sie es auch getan, das können wir nicht nachweisen. Die Schäpe ihren Pass geben wollte, damit Schäpe auch ein Ausweisdokument hat. So, jetzt soll mir doch jemand sagen, diese Frau hat durch Zufall diese Idee von in den Untergrund gehen, von Anschlägen begehen, zufällig, genau zur selben Zeit, wo sich der NSU in Chemnitz gegründet hat, hat sie diese Idee reingetragen in die Szene. Das ist kein Zufall gewesen. Das war genau der Versuch Strukturen in Chemnitz aufzubauen, die den NSU tragen. Und dafür gibt es einfach sehr viele Beispiele, wie nah die ganze Unterstützer an den Dreien dran war und wie die auch Bescheid gewusst haben, was genau passiert ist.
Das ist ja einer der zwei oder der zweite zentrale Vorwurf, den ihr macht, dass ihr sagt, es gab staatliches Mitwissen. Ich habe das jetzt gerade nochmal nachgeschlagen. Ihr dokumentiert das ja sehr akribisch, wann wer, ich habe das angesprochen, deine Chronologie, wann wer eigentlich von V-Leuten dran war. Ihr müsst das jetzt nicht genau sehen, aber ihr habt ja auch so ein Schaubild. Wie viele V-Leute hier in der Mitte haben wir das NSU-Trio, Schäpe, Mundlos, Bühnert. Und da drum die anderen kleinen Punkte sind lauter V-Leute, die sich da in diesem Umfeld bewegten. Ihr sagt, es ist eigentlich glasklar, zumindest anfangs, als sie von Jena nach Chemnitz gegangen sind, die Polizei und Verfassungsschutz müssen gewusst haben, wo die waren. Warum haben die nicht festgenommen?
Wenn wir das wüssten, dann hätten wir Antworten auf viele Fragen. Das ist natürlich genau das Problem. Und dass wir haben keine geschlossene Theorie. Und das ist das, wozu der NSU verleitet, dass man anfängt, Theorien zu machen, sich zu überlegt, warum könnte wer was getan haben. Und dann gerät man halt sehr schnell auf Abwege. Und deswegen ist das, was wir in dem Buch versucht haben, deutlich zu machen, das sind die Fakten. Das ist das, was wir wissen. Das widerspricht allem der Erzählung der Bundesanwaltschaft vom abgeschotteten Trio. Die waren nicht abgeschottet, die hatten so und so viele Kontakte, so und so viele Leute waren in ihren angeblich geheimen Wohnungen, so und so viele Leute haben sie unterstützt. V-Männer waren so dicht dran, die wurden auf die und die Art überwacht. Das können wir nur konstatieren. Wir können aber nicht sagen, warum das passiert ist. Dann würden wir uns zu weit aus dem Fenster lehnen. Dann würden wir anfangen, uns in Verschwörungstheorien zu ergehen, was wir einfach nicht können, weil wir dazu die Fakten nicht haben. Klar ist aber, man muss sagen, der Verfassungsschutz selber hat natürlich als Leitbild erstmal die Beobachtung. Der ist keine Strafverfolgungsbehörde oder keine Polizei, die Gefahren abwehrt oder nachdem Straftaten begangen wurden, ist die dann die Strafverfolgung betreibt, sondern sie beobachtet erstmal. Das ist ihr Selbstverständnis. Nicht? Und warum, was dann passiert ist, ob da was aus dem Ruder gelaufen ist, ob da Leute hinter dem Rücken von anderen Sachen gemacht haben, wir wissen das alles nicht. Wir können nur sagen, was nicht stimmt, ist, dass die abgeschottet waren und was nicht stimmen kann, ist, dass der Verfassungsschutz nicht wusste, wo die waren.
Der Verfassungsschutz selbst behauptet ja, wir hätten die V-Leute befragt, keiner hat uns Antworten geliefert, wo die sein könnten. Das ist deren Sicht, aber dubios bleibt ja auch bis heute das Aktenschreddern, was ihr auch nochmal in eurem Buch dokumentiert. Schon wenige Tage, nachdem das NSU-Trio 2011 aufflog, ging ja eine erste Schredderaktion von Thüringer V-Mann-Akten im Bundesamt für Verfassungsschutz los. Habt ihr denn da über diese 5 Jahre Prozess irgendwie rekonstruieren können, was da Brisantes vernichtet wurde? Oder war das so, wie die behaupten, dass sie gesagt haben, das war alles ein Versehen, stand ja gar nichts drin?
Nein, wir haben es nicht rauskriegen können, was in diesen vernichteten Akten genau stand. Aber auch hier ist wieder so, man muss sich die Struktur angucken. Und nur so kann man auch in dem ganzen NSU-Komplex argumentieren, wenn man sich Strukturen anguckt und schaut, was passiert immer wieder. Und wir kommen immer wieder an die Stellen, dass Akten von wesentlichen V-Leuten vernichtet sind. Alle V-Leute, die sehr dicht an dem Trio dran waren, das sind die gesamten Akten oder zumindest Aktenbestandteile vernichtet worden zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und das kann einfach in dieser Zusammenschau kein Zufall sein. Genau dasselbe gilt für diese allererste Aktenvernichtung am 11. November. Das war 7 Tage, nachdem der NSU, also zwei sich umgebracht hatten, Uwe Mundlos und Uwe Böhner, nachdem Schäpe die gemeinsame Wohnung in Zwickau in die Luft gejagt hatte. An dem Tag werden Akten von Thüringer V-Leuten im Bundesamt für Verfassungsschutz vernichtet. Und zwar auf eine Art und Weise, die völlig irregulär ist. Es gibt genaue Abläufe, wie solche Akten vernichtet werden, was dafür zu tun ist. Das wurde alles nicht eingehalten. Das gab vielmehr den Zuruf von einem hochrangigen Sachbearbeiter, einem sogenannten Lothar Ling, der damals Referatsleiter war. Zuruf: Vernichtet die mal. Dann hat sich die Sachbearbeiterin geweigert, auf Zuruf diese Akten zu vernichten, von denen klar war, dass die brisant sind. Dann hat er die Anweisung erteilt. Später hat er darüber gelogen, wann er diese Akten vernichtet hat und hat so getan, als ob die schon seit vielen Monaten vernichtet sind. Er hat dann darüber gelogen, warum er diese Akten vernichtet hat. Er hat so getan, als ob er die vernichtet hat, weil er ein fauler Beamter ist, der keine Lust hatte, sich immer wieder mit den gleichen Akten zu beschäftigen. hat dann später aber zugegeben in einer Vernehmung, die er für vertraulich gehalten hat, dass er sie vernichtet hat, zumindest damit nicht rauskommt, wie viele V-Leute eigentlich zu dieser Zeit in Thüringen waren. Er hat nicht zugegeben, was weiteres Brisantes in diesen Akten stand, aber zumindest das hat er zugegeben. Das heißt, wir haben auf dieser ganzen Linie lauter Vorfälle, wo man sagen kann, das ist irregulär, das ist nicht der normale Ablauf. Und dann kann es einfach kein Zufall sein. Das kann keiner erzählen und wir stellen uns auf den Standpunkt nicht. Wir müssen beweisen, dass diese Akten brisantes Material enthalten haben, sondern wir sagen, wenn Akten auf diese Weise irregulär vernichtet sind, dann hat der Verfassungsschutz die Pflicht, nachzuweisen, dass nichts Brisantes in diesen Akten stand. Und das haben sie nicht getan. Die Akten konnten nicht rekonstruiert werden, nur zum Teil. Das heißt, bis heute weiß keiner, was dort drin gestanden hat.
Ihr habt ja, ihr haltet das ja im Grunde auch fest am Ende. Ihr sagt jetzt, dieses Akten vernichten, die Spitzel, die sich an nichts mehr erinnern wollen, die V-Mann-Führer, die in dem Prozess Druck sich bis zum Teil eigentlich im Grunde gar keine Aussage gemacht haben. Das ist ein wiederkehrendes Muster. Nichts spricht für Fehler, alles für gezieltes Handeln. Es ist ein letzter schwerer Vorwurf, den ihr im Grunde als Nebenklageanwälte aufmacht, den wir vielleicht noch kurz ansprechen können. Und der geht an die Ermittler, an die Polizei vor allen Dingen. Das ist der Vorwurf, es habe auch ein institutioneller Rassismus geherrscht. Die haben immer ihren Fokus, als diese Mordserie geschah, auf die Opfer, auf das Opferumfeld gerichtet, haben immer gesagt, da muss ein organisierter Kriminalitätshintergrund dahinter stecken, Drogen, Mafia etc. Und das hat es auch so leicht gemacht, quasi dieses Verhalten des Verfassungsschutzes schon damals so durchkommen zu lassen. Andere Anwälte im Verfahren haben gesagt, so pauschal kann man das nicht sagen, institutioneller Rassismus. Du hingegen hast gesagt, doch, wir müssen dieses Wort in den Mund nehmen. Warum?
Für uns ist es ganz klar, wenn man sich anguckt, was passiert ist, dann ist es quasi ein Versuchsaufbau, wie man ihn an der Uni designen würde. Man hat denselben Vorfall in verschiedenen Bundesländern. Das heißt, man hat einen Mord und man hat von Neonazis einen Mord ohne Bekennerschreiben und man hat Ermittlungen, die in verschiedenen Bundesländern stattfinden durch verschiedene Mordkommissionen. Das sind Bundesländer, das einzige Bundesland war Mecklenburg-Vorpommern, was im Osten liegt, die anderen im Westen, aber so unterschiedliche Bundesländer wie Hamburg, Bayern, Dortmund, also Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg muss man ein bisschen rausnehmen, das war der Mord an Michael Kiesewetter. Da gab es auch rassistische Ermittlungen, aber nicht in Bezug auf die Familie, sondern in Bezug auf Sinti und Roma, die zum Tatzeitpunkt vor Ort waren. Insofern passt es nicht, muss man da einen anderen Blick drauf haben. Aber bei den anderen 9 Morden gab es jeweils ganz unterschiedliche personelle Konstellationen. Und trotzdem haben wir immer das gleiche Phänomen. Wir haben immer das gleiche Phänomen. Es ist ein Mord an einem türkeistämmigen Migranten. Und immer die Situation, es gibt kein Bekennerschreiben. An fast allen Tatorten wurden in irgendeiner Form Männer auf Fahrrädern gesehen, neben vielen anderen möglichen Verdächtigen. Und an mehreren, nicht an allen, aber an mehreren Tatorten gab es Beschreibungen von Täter auch als deutsch oder blond. Wir haben immer das Gleiche, die gleiche Situation. Diesen Hinweisen auf Fahrräder, auf Täter, die im weitesten Sinne als deutsch beschrieben wurden, soweit es sie gab, sind fast immer hinten runtergefallen. Nachgegangen wurde systematisch den Zeugenaussagen, die behauptet haben, sie hätten irgendwelche Schwarzhaarigen am Tatort gesehen. Zeugen wurden speziell dahin befragt, dass die angeblich Verdächtigen oder die tatsächlich Verdächtigen, die gesehen worden waren, dass sie dunkler wurden, dass die dann vielleicht auch mal slawisch wurden. Aber man sieht richtig, wie die Ermittler in diese Richtung gefragt haben. Die Fotos, die vorgelegt wurden zur Identifizierung, waren fast immer welche, die ganz überwiegend Personen gezeigt haben, türkeistämmig in der Regel, schwarzhaarig, eher dunkel und nicht so sehr Deutsche. Dann haben wir immer die Situation, dass das ganze Umfeld befragt wurde nach möglichen Kontakten zu Drogen, Glücksspiel, Mafia und Ähnlichem. Es wurde jeder noch so absurde Hinweis, dem wurde nachgegangen. Und zwar an allen Tatorten. Es musste nur irgendein anonymer Zeuge kommen, der sagen, ja, ich weiß auch, er hat mal mit dem X zusammen über Drogen geredet. Prompt wurde ein riesiges Ermittlungsverfahren aufgemacht. Es war immer das Gleiche. Und alle Hinweise, die in die andere Richtung hingedeutet haben, zum Beispiel in Dortmund gab es eine Zeugin, die gesagt hat, Das waren entweder Junkies oder Nazis, die möglichen Verdächtigen. Es wurde immer ihre Beschreibung als Nazis viel im Hinten runter in den Berichten. Es blieb nur noch übrig, das waren Junkies. Und so sieht man das immer. Und deswegen sagen wir, das kann man nicht mit individuellem Versagen erklären, das kann man nicht mit individuellen Pannen erklären, sondern man hat es hier mit kollektiven Vorurteilen zu tun, was nichts über den einzelnen Beamten notwendigerweise aussagt. Aber mit kollektiven Vorurteilen, die dazu führen, dass in eine Richtung ermittelt wird und in die andere Richtung nicht, dass eben das Umfeld, die Familien beschuldigt werden, dass darüber geredet wird, man würde auf eine Mauer des Schweigens in der Türkei-stämmigen, in der türkisch-kurdischen Community stoßen, die würden mit einem nicht reden. Das haben wir an allen Tatorten immer das gleiche Muster. Und dafür gibt es aus unserer Sicht keinen anderen Begriff als institutionellen Rassismus. Es ist nicht möglich, dass an allen Tatorten dieselben Pannen passiert sind, allein aus rein menschlichen, individuellen Versagen heraus.
Wenn man das zusammenfasst, und auch wenn man das Buch liest, dann ist das eigentlich ja ziemlich ungeheuerlich. Also die sind damals in Thüringen unter den Augen des Verfassungsschutzes, das Trio Zschäpe, Mundlos, Bönert war im Fokus, unter den Augen des Verfassungsschutzes, unter den Augen der Sicherheitsbehörden abgetaucht. Man hat eigentlich, so legt ihr das ja eigentlich sehr nahe, wusste, die sind in Chemnitz, man hat sie nicht festgenommen. Man hat später man hätte sie festnehmen können vor dem ersten Mord, also man hätte möglicherweise diese Mordserie verhindern können. Und dann auch später, als die Serie stattfand, hat man permanent in die falsche Richtung ermittelt, obwohl auch Opfer zum Teil gesagt haben, ja, könnten das nicht Nazis sein? Guck doch mal irgendwie in diese Richtung. Warum kommt der Sicherheitsapparat damit bis heute quasi davon, dass mit solchen, wie ihr ja darstellt, eigentlich ungeheuerlichen Vorgängen?
Ja, das wissen wir auch nicht, aber das ist natürlich das, was uns auch so bedrückt, dass man sagen muss, letztendlich gab es zwar kurz nach der Selbstenttarnung des NSU eine sehr massive Kritik am Verfassungsschutz, selbst in der FAZ, in der Süddeutschen, wurde die Frage aufgeworfen, wofür braucht man einen Verfassungsschutz, wenn er nicht in der Lage ist, eine Mordserie zu verhindern. Leider ist das sehr, sehr schnell gedreht und wir müssen sagen, heute geht der Verfassungsschutz quasi gestärkt daraus hervor. Das ist jetzt nicht allein der NSU, das ist auch der allgemeine Terrordiskurs natürlich, aber der Verfassungsschutz hat heute mehr Kompetenzen als vor dem 4.11.2011, er hat mehr Gelder. Und die Zusammenarbeit auch zwischen dem Verfassungsschutz und den Polizeibehörden ist erheblich ausgeweitet worden. Und alles unter dem Vorwand, dass das notwendig ist, dass man das aus dem NSU gelernt hätte, dass das Ganze ein Kommunikationsproblem zwischen den Behörden gewesen sei. Das ist völliger Quatsch, weil wir haben in den Akten ganz klar gesehen, in dem Moment, wo man wollte, klappte die Kommunikation hervorragend. Zum Beispiel Mehmet Kubaschik. Man hat sofort von der Mordkommission angefragt beim Verfassungsschutz, hatte Mehmet Kubaschik was mit der PKK zu tun? Das war auch immer so ein Ermittlungsstrang, den man hatte. Kam die Antwort, nein, hatte er nicht. Sofort kam die Antwort, man wusste, mit wem man sprechen muss. Man hat es halt nie gemacht in Bezug auf Neonazis. Man hat nie gefragt, was gibt es denn eigentlich für Neonazis, hochrangig, die in der Gegend wohnen? Gibt es Hinweise darauf, dass dort Interesse besteht, dass dort türkisch- oder kurdischstämmige Einrichtungen, Personen ausspioniert werden? Gibt es entsprechende Mordpläne? Gibt es entsprechende Strukturen in Dortmund, die es nämlich auch in Dortmund gab? Es gab zum Zeitpunkt des Mordes an Mehmet Kubaschik Strukturen, die dem NSU entsprochen haben. Ob die Kontakt zum NSU haben, das wissen wir nicht, aber es gab sie. Man hat nie nachgefragt. Das heißt, es war aber überhaupt gar kein Kommunikationsproblem, sondern es war das Problem, dass man es nicht wissen wollte.
Um dann vielleicht den Bogen zu schließen zu dem NSU-Prozess in München, in dem du ja seit 5 Jahren sitzt, in dem du auch diese offenen Fragen ja doch sehr prägend immer wieder eingebracht hast. Ist das immerhin vielleicht eine Errungenschaft dieses Prozesses, dass man diese Fehler und diese offenen Fragen da nochmal so stark machen konnte in diesem Prozess?
Das denke ich schon, dass es uns das zumindest gelungen ist, wenn wir es auch nicht geschafft haben, dass das Gericht diese Fragen aufgegriffen hat. Aber ich glaube, es ist in der Öffentlichkeit, in der Berichterstattung doch sehr klar geworden, dass das genau die Fragen sind, die die Betroffenen umtreiben, dass das die Fragen sind, die die Bundesanwaltschaft nicht ermittelt hat, auf die sich das Gericht auch wirklich nur sehr partiell eingelassen hat. Und dass inzwischen sehr viele wissen, der NSU war eben mehr als 3 Personen als ein abgeschottetes Trio, sondern ein Netzwerk. Und dass auch sehr viele Menschen davon ausgehen, die Rolle des Verfassungsschutzes war sehr viel größer, als er das selbst darstellt. Und ich glaube schon, das ist auch ein Ergebnis des Prozesses.
Und die Frage, die dann doch jetzt viele interessiert nach 5 Jahren, wann fällt das Urteil und mit welchem Strafmaß für Frau Schäpe?
Ja, da, bei dem Strafmaß machen wir uns keine Sorgen. Das Gericht hat relativ deutlich gemacht, die werden Frau Schäpe hoch verurteilen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist auch durchaus das, was die Bundesanwaltschaft will. Die wollen hohe Verurteilungen. Die wollen damit deutlich machen, dass sie natürlich ganz wahnsinnig energisch das alles verfolgt haben, dass hier keiner leicht davongekommen ist. Das wollen sie demonstrieren, haben deswegen relativ hohe Strafforderungen in ihrem Plädoyer gehabt. Und das Gericht wird dem nachkommen. Da haben wir erstmal gar keine Bedenken. Wann das Urteil allerdings kommt, wissen wir nicht. Ich würde immer noch damit rechnen, dass wir eigentlich im Mai, Juni das Urteil haben sollten. Aber die Verzögerungen sind einfach auch für uns überhaupt nicht mehr einzuschätzen.
Ihr schreibt ja kein Schlusswort. Ist die Sorge vielleicht auch für die, jetzt gesprochen für deine Mandanten, für Familie Kubaschik, wie groß ist denn da die Sorge, dass dann tatsächlich, wenn dieses Urteil gefallen ist, dass dann so eine Art Schlussstrich ist, gezogen wird, zumindest öffentlich, und dieses Thema dann tatsächlich sehr, sehr in den Hintergrund gerückt wird?
Die Sorge ist ganz klar da, und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, das ist auch der Grund, warum wir das Buch schreiben. Man darf aber nicht vergessen, es gibt ja noch laufende Untersuchungsausschüsse, und die haben, denke ich, viel zu wenig Aufmerksamkeit eigentlich gehabt. In Thüringen läuft noch ein Untersuchungsausschuss, und der läuft auch, glaube ich, noch so ungefähr 2,5, 3 Jahre. Also da hat die Legislatur ist dort 5 Jahre, was uns sehr entgegenkommt. Es läuft noch ein Ausschuss in Sachsen immerhin. Also das heißt, es wird noch weiter Aufklärung betrieben. Es gibt noch Orte, wo das geschehen kann. Allerdings muss man auch sagen, eine Folge von dem Erstuntersuchungsausschuss im Bund und auch in Thüringen war, weil die Untersuchungsausschüsse sehr gut gearbeitet haben, hat das Bundesamt für Verfassungsschutz dafür gesorgt, dass die Untersuchungsausschüsse in den einzelnen Bundesländern sehr viel weniger Kompetenzen haben. Das heißt, seit 2015 haben sie das Gesetz verändert, was die Aktenweitergabe regelt. Und das heißt, die Landesuntersuchungsausschüsse, zum Beispiel in Thüringen und Sachsen, können jetzt nicht mehr auf Akten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zugreifen. Oder nur noch unter ganz erschwerten Bedingungen. Das heißt, da ist auch eine Veränderung eingetreten, die ganz klar dafür sorgen soll, dass hier weiter oder weniger aufgeklärt wird. Die Untersuchungsausschüsse haben es schwerer, aber es gibt sie noch. Und wir hoffen weiterhin doch, dass da zumindest in kleinen Schritten weiter Aufklärung passiert.
Dann vielleicht eine letzte Frage doch noch von mir. Du hast die Untersuchungsausschüsse angesprochen. Im Prozess selbst gab es im Dezember eine sehr bemerkenswerte Szene, im November, als nämlich Gamze Kubaschik ja aufgetreten ist und persönlich Schäpe angeboten hat, sie würde sich einsetzen für eine Haftverkürzung, wenn Schäpe auch meinetwegen nach dem Prozess tatsächlich noch Namen von Mittätern offenlegt. Ich fand das sehr nobel, ich weiß nicht, ob ich in so einer Situation so gehandelt hätte. Ist das aber möglicherweise tatsächlich dann so die letzte Hoffnung, dass Schäpe doch noch irgendwann auspackt und man auf diesem Wege noch an Aufklärung kommt?
Es ist natürlich eine Hoffnung, dass Schäpe aussagt, dass aber nicht nur Schäpe, sondern es gibt ja sehr viele andere, die noch Wissen haben. Sehr viele Neonazis, aber vor allem gibt es natürlich auch viele Beamten in den Behörden, die noch weitergehendes Wissen haben müssen. Im Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch in den Landesverfassungsschutzämtern. Und das heißt, die Hoffnung ist doch, dass gerade auch von diesen Beamten jemand, der vielleicht mal, wenn er in Pension ist, wenn er nicht mehr so viel Druck hat, von der Behörde, dass vielleicht mal einer von denen redet oder vielleicht eben sogar Schäpe. Das wäre eine Hoffnung. Wir wissen das nicht, aber es ist klar, die Familien, und das hat Gamze Kubaschik damit deutlich gemacht, versuchen alles auf allen Ebenen, um doch noch einige Antworten zu bekommen.
Dann nehmen wir diese Hoffnung vielleicht auch mit. Wir können noch, wir sind ein bisschen in der Zeit fortgeschritten, wir könnten 1, 2 Fragen vielleicht noch zulassen, wenn wir uns kurz halten. Sonst würden wir das als Schlusspunkt nehmen. Ich schaue mal in die Runde. Eine Frage gibt es, dann würden wir die noch nehmen und dann.
Ja, danke schön. Ihr habt ja eben von dem institutionellen Rassismus gesprochen und inwieweit man diesen Begriff benutzen kann. Ich denke, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann müsste man aber eigentlich auch mindestens noch den zweiten Begriff nennen, nämlich wirklich eine staatliche Vertuschungspolitik, nämlich die aktiv betrieben wird, eine aktive Vertuschungspolitik eines 10-fachen Mordes durch Neonazis in Deutschland. Ich meine, wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat und vom Tatort der beiden Uwes bis zur, über die Aktenschredderung bis zu dem ominösen Zeugensterben teilweise, da muss man einfach sagen, es gibt hier eine aktive Vertuschungspolitik und das ist dermaßen offensichtlich und ich denke, das müsste man auch mal in den Vordergrund rücken, ohne hier in irgendwelche kruden Thesen nicht verstricken zu wollen. Aber ich meine, wer da noch halbwegs alle Sinne beisammen hat, der sieht ja, was da abgeht. Und vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Also vielleicht nochmal, um das deutlich zu machen, dieser institutionelle Rassismus, der erklärt aus meiner Perspektive nicht, was nach dem 4.11. passiert ist oder überhaupt das Verhalten der Verfassungsschutzbehörden. Das ist ein Begriff, mit dem ich beschreibe, was die Polizeibehörden, die damals die Mordermittlungen geführt haben, was die getan haben oder auch gerade, was sie nicht getan haben. Das Verhalten des Verfassungsschutzes hat für mich mit institutionellem Rassismus höchstens ganz am Rande etwas zu tun. Nicht, sonst wäre ja auch der Mord zum Beispiel an Michel Kiesewetter nicht erklärbar. Es war ja nicht nur so, dass nur Migranten Opfer des NSU wurden, sondern auch die ganzen Raubüberfälle. Wir haben so viele traumatisierte Zeugen gehabt, die Opfer der Raubüberfälle geworden sind. Das heißt, das ist nicht institutioneller Rassismus. Was es genau ist, das ist natürlich genau die Frage. Das ist schwer zu sagen. Klar ist aber, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, es gibt ein aktives, vor dem 4.11., man hatte Wissen, was man nicht benutzt hat, was man nicht an die Polizeibehörden weitergegeben hat, weswegen die auch damit nicht arbeiten konnten. Aus welchem Motiv heraus man das nicht getan hat, das wissen wir nicht. Wie viel genau über den konkreten Wohnort hinaus die Verfassungsschutzbehörden wussten, wissen wir auch nicht genau. Es spricht aber alles dafür, dass sie auf jeden Fall wussten, es gibt eine Terrororganisation NSU. Wie viel sie von den Morden wussten, das können wir, da können wir nur spekulieren, das können wir nicht sagen. Was nach dem 4.11. ist, ganz klar aktive Vertuschung. Wir haben es am Beispiel, das war ja nur eins der Aktenvernichtung, schon gesagt.
Genau, und viele weitere Beispiele sind in diesem Buch dokumentiert. Es ist im VSA-Verlag erschienen. Der hat seinen Stand, glaube ich, drei Ecken weiter. Kann man also auch dort nochmal genauer Fragen stellen und erwerben. Oder hier vorne liegen auch ein paar Exemplare. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihr Zuhören. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gekommen bist. Wünsche gutes Gelingen für die Schlussetappe bis dahin in München und dann auch für die weitere Aufklärung darüber hinaus. Und Ihnen und euch wünsche ich dann noch einen schönen Tagesausklang auf der Buchmesse. Vielen Dank.
Vielen Dank.